liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich melde mich wieder aus unserem Podcaststudio an der HPLV Raumberg-Gumpenstein. In unserer Podcast-Serie Agrar Science Wissen kompakt diskutieren wir wieder Fragen zur Klimaveränderung und wie wir uns darauf auf unseren Höfen anpassen können. Heute geht es dabei speziell um das Thema, wie wir neue Rinderstallungen möglichst klimafit errichten können. Es freut mich besonders, dass ich mit Ingenieur Eduard Zehntner dazu sprechen kann. Eduard Zehntner leitet bei uns die Abteilung Tierhaltungssysteme, Technik und Emissionen und er ist auch ein ausgewiesener Experte, wenn es um das Stallklima geht. Lieber Edi, herzlichen Dank, dass du heute beim Podcast bist und dass wir diese wichtigen Fragen bei Stallneubauten diskutieren können. Herzlich willkommen.
Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja.
Edi, wenn man neue Stallungen baut, dann ist es sehr teuer und man baut auch für Generationen. Ein Stall steht dann 20, 30, 40 Jahre. Oft dauert es ja so lang, bis er abgeschrieben ist. Und Hitzetage nehmen zu, das wissen wir und das führt zu Problemen bei den Rindern. Was bedeutet dieser Hitzestress für den Rinderstallbau, für die Tiere, für den Bauern und für die Bäuerinnen?
Ja, sehr berechtigte Frage. Ganz wesentlich ist, dass man bereits in der Planung einige Dinge berücksichtigt, die dann in der Folge entweder massiv positive oder massiv negative Erscheinungen im Hinblick auf die Belastung der Tiere zeigen können.
Planung meinst du jetzt da, wo der Stall steht? Oder?
Das ist einmal ganz mitentscheidend. Wir sitzen dazu auch regelmäßig zu den ÖKL-Baumerkblättern. In diesen finden sich auch ganz wesentliche Merkmale, auf was hier bereits in der Planung zu achten ist. Und wenn die Möglichkeit besteht, hier vom Planungsort, also von der Stallposition her, etwas variabel zu sein, dann sollte man hier auf alle Fälle die vorörtliche Windsituation hier mit ins Auge fassen. Es geht ja insbesondere darum, dass man an wärmeren oder heißeren Tagen dann die natürliche Durchlüftung nützt. Aber das ist einmal rein nur die Planungsgeschichte jetzt.
Jetzt frage ich dich was, darf ich dazwischen was fragen? Natürlich kann das im Winter natürlich wieder kontraproduktiv sein, wenn ich mir meinen Stall hinstelle, wo es am meisten zirkt, oder?
Ja. Nur bieten halt die neuen Stallungen durchaus die Möglichkeit, dass ich mit Curtains und so weiter dann die Öffnungen verschließe. Mhm. Im Sommer sind die natürlich weitestgehend offen, auch in der Nachtsituation.
Das heißt einmal, wenn es irgendwie möglich ist und die Anrainer es zulassen, ja, genau, den Stall wohin zu stellen, wo ich Windzirkulation habe, weil einfach Wind wichtig ist, um die Wärme wegzubekommen. Ja. Das ist einmal, also wo stellen hin, ist einmal eine wichtige Frage, oder?
Ja, nämlich nicht nur im Hinblick auf die Windsituation, sondern auch auf die Sonnensituation.
Okay.
Wir wollen ja in der kalten Jahreszeit, Herbst, Winter, natürlich auch die tiefstehende Sonne nutzen, mit ihren besonders positiven Eigenschaften im Hinblick auf die Hygiene, mhm, und auch auf den Wärmehaushalt der jüngeren Tiere.
Okay.
Also eine tiefstehende Sonne mit einem Wärmeeintrag bis tief in die Stallungen hinein hat durchaus was Positives.
Aber im Sommer steht Gott sei Dank die Sonne höher und da muss ich wieder schauen, dass ich die Wärme nicht reinbringe, oder?
Ja, da kommen wir dann tatsächlich bereits in die Ausführung und Hier gilt es ganz massiv, Dinge zu beachten. Dinge nämlich, die hier über Jahrzehnte eigentlich vernachlässigt wurden. Das Einsparung der Baukosten und das ist die Ausführung der Dachkonstruktion.
Okay. Warum ist das so wichtig?
Ja, weil die Belastung, die von der normalen Außentemperatur ausgeht, für Tiere, insbesondere bei höheren Leistungen, an und für sich schon eine sehr, sehr große Belastung ist, die zu massiv negativen Begleiterscheinungen führen kann. Und wenn dann aufgrund einer mangelhaften Dachausführung ein zusätzlicher Hitze- und Wärmeeintrag in den Tierbereich eintritt, dann kommt es zu einer doppelten oder teilweise auch Dreifachbelastung der Tiere und das gilt es absolut zu vermeiden.
Das heißt, wir haben da oben praktisch einen starken Heizkörper möglicherweise, der glüht und den Stall noch zusätzlich aufheizt, weil einfach die Sonne draufknallt auf das Dach, oder?
Ja, du hast es vorher richtig angesprochen, Sommersituation, die Sonne steht 90 Grad über dem Dach, das bedeutet um die Mittagszeit direkte Einstrahlung, egal ob das jetzt die Nord- oder die Südseite der Dachkonstruktion ist. Und wenn es hier eine mangelhafte Ausführung gibt, dann kommt hier der Effekt der sogenannten Strahlungswärme zum Tragen.
Okay.
Und diese Strahlungswärme kann zu Belastungen zusätzlich führen, die normale Belastung der Außentemperatur verdoppeln.
Okay.
Und das passiert insbesondere bei ungedämmten Dacheinheiten.
Und wie mache ich das doch jetzt? Also ich habe eine Südausrichtung, die Sonne knallt bei mir halt hin, weil es so ist, weil es ja. nicht anders geht. Aber ich kann ja trotzdem jetzt in der Ausführung meine Dachkonstruktion, und was ist da ideal und was empfiehlst du dort?
Also die Mindestempfehlung ist eine Ausführung mit Kaltdach, das heißt die Dachkonstruktion wird mit 24 mm oder 30 mm Holzschallung zugeschaltet, Kontraleitung darüber ja. und dann kommt entweder ein Ziegeldach, Eternit, doch Welle-Eternit, was auch immer.
Was auch immer, ist das Ziegeldach, hat das nicht Vorteile, weil es ein bisschen träger ist und weil es vielleicht ein bisschen
Luftzirkulation ist? Eigentlich gar nicht unbedingt, weil das Ziegeldach sogar die Wärme noch buffert, wie ein Kachelofen. Heißt, die Wärmeabgabe hält noch länger an, als wie bei einem normalen Eternitdach. Es spielt allerdings keine Rolle, wenn ein Kaltdach hier positioniert ist und mit errichtet wurde, dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, ob das ein Ziegeldach ist oder ein Eternitdach.
Okay.
Aber wehe, und jetzt verzeih mir den Ausdruck bitte, wehe, dieses Kaltdach ist hier nicht installiert und wir haben Welle-Eternit direkt an der Dachkonstruktion, dann heizt sich so um die Mittagszeit diese Dachkonstruktion auf ungefähr 85 Grad auf.
Okay.
Und dann hast du so etwas wie eine Infrarot-Wärmekabine nur halt im Rinderstall. Wir kennen das ja aus dem
Humanbereich. Das im Sommer.
Das im Sommer bei 35 Grad okay. Außentemperatur. Wie gesagt, wurde über Jahrzehnte massiv, sage ich mal, vernachlässigt. Es gibt allerdings jetzt Messgeräte dazu. Die Black Globe-Sensoren, die können diese Strahlungswärme messen.
Okay.
Und sie werden mit der Aufnahme einer Wärmebildkamera auch super sichtbar für den Landwirt, wenn wir uns in der Beratung befinden.
Wie ist es, wenn ich jetzt ein Kaltdach ausführe, Kondensation im Winter oder in den Übergangsjahreszeiten? Ist das ein Thema? Muss ich auf da irgendwas aufpassen?
Ist ein Thema, wenn wir einen Mangel vorfinden und dieser Mangel heißt keine Hinterlüftung beim Kaltdach. Das bedeutet, so wie im Wohnhausbau braucht ein Kaltdach eine Hinterlüftung.
Okay.
Mit den Entlüfterziegeln oder Entlüfterplatten am First.
Und unten dann, Zuluft.
Genau. Gibt es diese Hinterlüftung nicht, dann kommt es zu dem Kondensat, das du gerade angesprochen hast. Dann nimmt die Dachkonstruktion Schaden und wir haben natürlich einen zusätzlichen Feuchteeintrag.
Okay. Gibt es zum Dach sonst noch was du sagst, das möchtest unbedingt den Bäuerinnen und Bauern
mitgeben? Ja, ganz wesentlich ist mir der Hinweis, dass neue Untersuchungen hier zeigen, insbesondere auch von den bayerischen Kollegen, mit denen wir sehr gut kooperieren, dass die Ausführung der Dachkonstruktion die Hitzestressstunden für die Rinder, insbesondere im Milchviehbereich, um 100% verdoppeln kann.
Wenn man es schlecht macht.
Das heißt aber gleichzeitig, wenn man es richtig macht, kann man die Hitzestressstunden, sage ich mal, um die Hälfte reduzieren. Das ist aus unserer Sicht in Zukunft bei jedem Stallbauvorhaben zu beachten.
Ja.
Und noch ein wichtiger Hinweis zur Dachkonstruktion, insbesondere auch bei bestehenden Stallungen. Photovoltaik, PV-Anlagen sind in aller Munde.
Ja.
Ich kann mangelhafte Dachkonstruktionen mit PV-Anlagen super kompensieren, indem ich allerdings nur auf der Südseite hier diese Anlagen montiere und damit die direkte Sonneneinstrahlung von der Südseite
das heißt,
nehme.
Ich fange ein bisschen Wärme mit den PV-Anlagen ab und führe sie ja hinter, die sind ja hinterlüftet. Ja,
genau.
Das zieht oben aus und es erwärmt sich das Dach dann weniger.
So
heißt aber umgekehrt dann auch, wenn ich eine Heutrocknungsanlage darunter habe, dann funktioniert die nicht mehr ganz so gut, wenn ich die Warmluft nutze. Aber okay.
Das ist die zweite Geschichte, aber bitte auch zu beachten, wir haben die PV-Anlagen eigentlich immer nur auf der Südseite. Wegen der Sonneneinstrahlung kaum auf der Nordseite.
Ja.
Und im Sommer steht die Sonne 90 Grad darüber.
Okay, sie
scheint. Das heißt, wir haben auch auf der Nordseite eine Belastung. Und das sollte man in der Planung oder auch in der Mangelbehebung dann durchaus bitte mit beachten.
Ja. Bewässerung des Daches, ist das ein Thema?
Ja.
Nein, schon?
Doch, gibt Empfehlungen. Sollte man nicht glauben, durchaus Empfehlungen aus der Schweiz.
Okay.
Wir haben das bei uns in Gumpenstein selbst durchgeführt, weil wir massive Probleme hatten im Bereich der Geflügelstallungen, der Klimakammern, mit einem Ausfall von ungefähr der Hälfte der Herde.
Boah.
An einem sehr heißen Tag im Jahr 2013. Und wir haben dann versucht, weil ja die Dachkonstruktion nicht auf die Schnelle hier repariert und der Mangel kompensiert werden kann, wir haben versucht, einen Gartenregner auf dem Dach zu montieren, haben diesen in Betrieb genommen und wir konnten die Hitzebelastung um 50 Grad nur mit diesem 10-Euro-Regner heruntersetzen.
Um 50 Grad?
Ja, von 85 auf 35.
In der Zuluft dann?
Nein, gar nicht in der Zuluft,
was
sondern
Grad,
die Temperatur der Dachfläche. Ja.
Der Dachfläche, okay, nicht der Luft. Okay.
Also der Dachraum war luftführend in den Tierbereich. im MZV-Stall bei uns. Und das hat eben dann dazu geführt, dass wir diese Dachkonstruktion runternehmen mussten. Aber um die Herden, nicht die gesamte Herde für den Versuchsdurchgang zu gefährden, war der Gartenregner hier goldrichtig.
Das ist sozusagen eine Maßnahme, die uns kurzfristig einmal helfen kann. Ja. Kostet natürlich Wasser oder ich habe Regenwasser. Ist wahrscheinlich langfristig ist gut, das doch gescheit zu machen, oder?
Das ist, also langfristig rechnet sich natürlich eine entsprechende Planung und diese Dinge zu berücksichtigen, die wir vorher besprochen haben. Aber bei Gefahrenverzug, egal welche Tierkategorie, kann also ein Gartenregner goldrichtig sein.
Ja. Okay. Wenn wir jetzt weitergehen vom Dach, ein bisschen tiefer, Seitenwände, was sagst du dazu?
Ja, wir befinden uns ja, ich brauche hier nur unsere Gegend da hier hernehmen, nicht unbedingt überall im flachen Gebiet. Wenn ich irgendwo eine Hanglage vorfinde, dann empfiehlt es sich, die Liegeboxen, sage ich mal, irgendwo in den Hang hineinzubauen, weil der Betonaußenbau, also die Wände im Außenbereich, die diesen Hang abstützen, natürlich puffernd wirken im Hinblick auf die Wärme als auch auf die Kälte.
Okay.
Das heißt, diese Liegeboxen werden besonders gern in Anspruch genommen.
Auf der kalten Seite, aber dann muss ich halt wahrscheinlich schon schauen, dass Luft ist ja auch ein wichtiges Thema beim Liegen, aber das hat man im modernen Stall eh, oder?
Das gilt es sowieso zu beachten, also wenn ich hier tatsächlich sehr tief in den Hang hineinbaue und da entsprechende Wände aufstellen muss, mit Beton ausgeführt, dann muss ich mir sowieso mit Ventilatoren, helfen und dann ist es unausweichlich. Trotzdem ist es entscheidend, dass diese Liegeboxen, die hier irgendwo im Hang stehen oder im Hang positioniert sind, dass die von den ranghöheren Tieren in erster Linie in Anspruch genommen werden, weil die von den Temperaturen her beste Bedingungen bieten. Das ist sicher hier mit zu beachten. Ja.
Und möglichst alle, wo es geht, aufmachen können, oder? Mit Kehrten zu arbeiten und solche Sachen, oder?
Also es gilt sowieso in dem Bereich, wenn ich dort keine kleinen Kälber vorliegend habe, dass ich dann 24 Stunden, ganze Wochen und Monate offen lasse in der Sommersituation.
Okay. Gibt es irgendwie so eine Art Rollo-Systeme auch schon? Ich meine jetzt da Dachrollos oder so, wie man es aus Hausgärten kennt, dass man Schotten auch im Auslaufbereich damit produziert. Ist das in der Tierhaltung schon ein Thema?
Also bei uns ist es oder war es bis dato kein Thema. Also ist mir bis dato nichts bekannt.
Okay.
Es sind da möglicherweise die Schlauchlüftungen ein Begriff, die sogenannten Tubes, die werden sehr gern hier auch nachträglich eingebaut. Wenn ich einen Stall richtig plane und ausführe, dann kann ich auf diese zusätzliche Technik durchaus verzichten. Da ist mir lieber in der planlichen und baulichen Ausführung, wenn da das Wichtige und Richtige beachtet wird.
Okay. Wenn man jetzt dann weitergeht von den Wänden, oder hast du zu den Wänden noch irgendwie etwas zu sagen?
Na,
wenn wir jetzt tiefer gehen auf den Boden, Triebwege, Treibwege, Fressplatzgestaltung und Hitze, Emissionen ist ja ein bisschen ein Thema, oder?
Emissionen sind ein Riesenthema, gerade in den letzten Jahren ist ja allgemein bekannt, dass wir massiv gerade im Rinderbereich reduzieren sollen. Dazu muss man wissen, dass ja 60% der Ammoniak-Emissionen aus der Rinderhaltung kommen. Und da greift jetzt wieder dieser negative Effekt der zusätzlichen Temperaturen oder des zusätzlichen Wärmeeintrags.
Das treibt es an, oder?
Ja, jedes Grad. Also man geht davon aus, laut internationaler Literatur, dass pro Grad an zusätzlicher Wärme im Stall, also an steigender Temperatur, die Ammoniak-Emissionen um 10% ansteigen.
Okay.
Also das ist jetzt umwelttechnischer Problem, aber mir ist immer ganz wichtig, dass ich darauf hinweise.
Es geht ja auf den Bauern und es geht um die Tiere.
Es geht mir insbesondere um die Tiere, die sich 24 Stunden in dem Stall befinden und das ist respiratorisch natürlich ein Riesenproblem.
Okay. Was heißt das jetzt, der Hitzeperioden-Entmistungssystem? Vom Spaltenboden verabschieden sich immer mehr Betriebe. Das geht in Richtung planbefestigt, teilweise sogar Mistroboter. Wie spielt das da mit, wenn es um Hitzestress geht oder um Hitzetagezunahme?
Ja, hier beobachten wir insbesondere, wenn es hier teilweise eine direkte Einstrahlung gibt, teilweise auch durch den offenen Licht-Luft-First, dass sich auch die Bodenflächen entsprechend aufwärmen, die dann nicht nur zu dieser Emissionserhöhung führen, sondern wir messen teilweise, dass diese Böden 40 bis 50 Grad an Temperatur aufweisen und das für die Klauengesundheit zum einen negativ ist, aber wieder zu einer massiven Zusatzbelastung führen. Und jetzt befinden sich die Tiere dann im Sommer in einer sogenannten Sandwich-Position. Ich habe unten 40, 50, Die höchsten Temperaturen, die wir gemessen haben von der Bodenkonstruktion her, die liegen bei 65 Grad. Mhm. Und wenn man sich bei 37 Grad duscht, dann weiß man, wie viel dann 65 Grad sind. Aber dann zu dieser erhöhten Bodentemperatur kommt die Außentemperatur, die in vielen Fällen bei mehr als 30 Grad liegt. Und dann kommt dieser negative Eintrag an Strahlungswärme dazu. Und das führt dann zu einer wirklich nicht nur gesundheitsbeeinträchtigenden Haltung der Tiere, sondern das kann dann bis zum Totalausfall eines Tieres auch führen, weil die Belastung zu groß wird, insbesondere bei trächtigen Tieren.
Jetzt, du hast vorher ein Wort gesagt und das ist der Lichtfirst. Über das haben wir vorher noch nicht geredet, wie wir beim Doch waren. Ist der Lichtfirst super?
Er ist im Hinblick auf das Licht super. Und aus diesem Grund wurde er über viele Jahrzehnte auch so geplant und ausgeführt. Wir brauchen bei Tierschutzgesetz ja entsprechende Bedingungen. Die werden in der Regel bei diesen Stallungen auch immer gewährleistet. Wir erfüllen diese 40 Lux. Für eine entsprechende Tiergesundheit und für eine entsprechende Leistung würden wir ungefähr 200 Lux benötigen. Mhm. Da gibt es durchaus gute Untersuchungen dazu. Das Problem, das wir vorfinden, ist, dass bei diesen überbreiten Lichtfirsts es zu einem massiven zusätzlichen Wärmeeintrag kommt, der zum einen die Qualität des beigelegten Futters betrifft, insbesondere...
Ja, weil es meistens auf dem Futtertisch habe ich scheint dann...
So ist es. Also in vielen Fällen befindet sich der Futtertisch direkt unter diesem Lichtfirst und dann gibt es eben diesen Wärmeeintrag. Das ist in fast allen Fällen in der Hochsommersituation als negativ zu betrachten. Und man beobachtet derzeit in der Planung und in der Ausführung, dass in einigen Fällen bereits durchaus wieder davon abgegangen wird,
und
sogenannte Schiffdächer oder abgesetzte Pultdächer errichtet werden.
Wo einfach ein offener Bereich ist, aber es ist
genau,
es ist oben ein Schlitz offen, mehr oder weniger, oder?
Ja, es ist in der Regel so, dass ein abgesetztes Pult doch entweder so ausgeführt sein kann, wo dann die Luft aus dem Stall wieder entweichen kann. Ja. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass die Pultdächer so ausgeführt sind. Und jetzt versetzt du dich bitte wieder in die Herbst-Winter-Situation und schau dir die Sonneneinstrahlung an mit dem Winkel, mit dem sie kommt. Mhm. Auch hier bei diesen neuen Konstruktionen haben wir den Riesenvorteil in der Herbst-Winter-Situation.
Dass da als Licht dann
seitlich die Sonne reinkommt. Bis tief ins Innere, sehr oft, bis tief in die Kälberhaltung, wo das aus meiner Sicht am wichtigsten ist, gibt es hier die Sonneneinstrahlung und die können wir da entsprechend nutzen. Und wir haben weniger Hitzeeintrag in der Sommersituation.
Gut. Wenn ich jetzt so ein Lichtfirst schon hätte, was tue ich dann? Kann ich den anmalen oder kann ich den mit folieren?
Passiert teilweise. Wird teilweise mit weißer Farbe angemalt, ist mir bereits untergekommen. Er verschmutzt sowieso im Laufe der Jahre.
Mhm. Und das hilft
durchaus, okay, weil ja der direkte Wärmeeintrag dann durchaus unterbunden wird. Es wird nur finsterer im Stall. Das gilt es natürlich zu beachten und aus diesem Grund sollte man die Lichtstärke einmal messen im Laufe der Jahre, damit es nicht tatsächlich zu finster wird.
Okay. Jetzt, da sind wir ein bisschen gesprungen, weil wir noch bei den Triebwegen und bei den Fressplatz-Bodenausführungen waren. Also jetzt vom Entmistungssystem her ist alles möglich, oder? Auch unter Hitze. Oder sagst du, Spaltenbohlen bitte jetzt ja nicht, weil dann kommt noch mehr Ammoniak von unten vielleicht sogar, oder was?
Es gibt einige Dinge, die man durchaus beachten sollte. Ich habe letzte Woche einen Absolventen unseres Hauses besucht, einen jungen Landwirt mit, ich glaube, 70 Milchkühen im Bereich der Weststeiermark. Er hat Ventilatoren montiert und die Tiere sind im Laufgang auf Vollspalten. Mhm. Die Ventilatoren waren allerdings so flach montiert, dass sie direkt auf den Vollspalten und in die Gülle blasen.
Ja.
Das heißt, sie drücken auf einer Seite, wo der Ventilator montiert ist, durch den Spalten und dann kommt natürlich die belastete Luft im anderen Bereich bei den Liegeboxen wieder hoch. Das lässt sich mit Nebelpatronen super nachvollziehen. Aber das sind so typische Fehler, die teilweise begangen werden bei der Montage dieser Techniken, die den Hitzestress mindern sollen. Ich traue mir durchaus zu sagen, dass wenn in der Planung das Wesentliche beachtet und berücksichtigt wird, dann brauche ich nachträglich nicht da viel in Technik investieren.
Okay. Wenn es jetzt, gehen wir weiter, Wartebereich vor dem Möckstand und solche Dinge, was sagst du da?
Ja, größte Belastung für die Tiere vor dem Möckstand natürlich. Alle Tiere warten auf den Melkvorgang. Die Ranghöheren haben die besten Plätze, keine Frage, aber es kommt hier zu einem direkten Nebeneinander der Tiere, das führt zu weiteren Belastungen. Die Tiere haben kaum mehr Möglichkeit, über die sogenannte Konduktion Wärme abzugeben. Und hier gilt es dann tatsächlich entsprechend einzuschreiten. Was mir wichtig ist, darauf hinzuweisen, ist immer die Frage, wo befindet sich dieser Wartebereich? Ist er überdacht? Befindet er sich im Freien? Wenn er sich im Freien befindet, dann
kann
ist
ich
so,
bewässern, oder? Also kann ja Verdunstungs-, Vernebelung sein.
Dann könnte ich was machen. Ich bin kein Freund, ich sage es ganz offen, von Wasser im Stall.
Okay.
Der THI, also der Temperatur-Feuchte-Index, resultiert eben aus der Kombination Temperatur und Feuchte.
Je feuchter, umso schneller ist Hitzestress.
Ja, je gröber ich das Wasser einbringe, also von der Tröpfchengröße her, umso größer wird der Hitzestress für die Tiere. Und da bin ich eher ein Freund von Windgeschwindigkeiten und Luftgeschwindigkeiten. Mhm. Was schätzt, um wie viel ich den Stress der Tiere mindern kann, jetzt in Temperatur gemessen?
Naja, um wie viel Grad ich es absenke? Ja, ich sage jetzt einmal 10 Grad.
Ja, bis zu 12 Grad an Temperaturminderung, wenn der Ventilator gut positioniert ist. Und viel mehr kann ich gar nicht machen. Also, wenn ich einen Ventilator habe, der mir ungefähr 600 Euro kostet und ich kann die gefühlte Temperatur um 12 Grad oder 12 Kelvin, sagt man im Fachjargon, mindern kann, dann habe ich alles erreicht, was ich noch machen kann und dann brauche ich kein Wasser dazu. Das ist mir wichtig.
Okay.
Auch Wasser treibt die Emissionen, bitte nicht zu vergessen.
Richtig, ja. Sofern es halt abtropft und so weiter.
So ist es, ja.
Okay. Fressplatzgestaltung, attraktiv gestalten, was ist da im Zusammenhang? Hitze?
Ja, wir wollen die Tiere ja zum Fressen bringen und zum Fressen natürlich animieren, überhaupt keine Frage. Aber dann ist es mir wichtig, dass sie in den Liegeboxen ablegen und dort die Wiederkautätigkeit verrichten. Sie machen nämlich bei Hitzestress genau das Gegenteil, also sie stehen dann irgendwo meistens geschlossen.
Ja.
Und das führt dann zu massiven Belastungen der Gelenke und der Klauen.
Das heißt, du bist da eher, ich habe ja mit der Frau Irene Mösenbacher über das Thema auch schon gesprochen und sie hat auch gesagt, dass die Liegeboxen eigentlich gut belüftet. Das ist an erster Stelle,
so ist es,
damit die Tiere ausreichend liegen und dann kommt der Fressplatz.
Ja, also bei einer nachträglichen Sanierung nutze ich gern den Doppelnutzen von Ventilatoren, nämlich ich positioniere sie direkt am Futtertisch, direkt über den Tieren, wo sie fressen, also direkt am Fressgitter, allerdings in einer Höhe von ungefähr 2,5 bis 3 Meter. Warum? Weil die Tiere massiv Luft, die Ventilatoren massiv Luft ansaugen.
Mhm.
Und das heißt, ich habe am Futtertisch dann immer beste Luftqualität und auch Luftbewegung. Nicht die großen Luftgeschwindigkeiten, die ich an der Ausblasstelle vorfinde, aber an der Ansaugstelle selbst habe ich immer Frischluft, immer Luftbewegung, beste Bedingungen beim Fressen für die Tiere.
Mhm.
Und dann nutze ich die Ausblasgeschwindigkeit, um die Liegeboxen zu kühlen.
Mhm.
Und dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Wenn ich davon ausgehe, dass letztens Besuch in der Nähe von Glocknitz am Semmering, völlig neu errichteter Stall, der investiert jetzt in 5 Ventilatoren, Kostenfaktor 2.500 bis 3.000 Euro. Der errichtet die jetzt direkt über dem Fressgitter in die Liegeboxen hinein und dann habe ich einen Stall mit 70 Liegeboxen, sage ich mir, bestmöglich versorgt.
Also es ist, wir reden da jetzt nicht über einen neuen Traktor, oder?
Das ist eben die Geschichte dahinter, die es zu beachten gilt, weil in vielen Bereichen hier teilweise massiv Geld in die Hand genommen wird. Wir haben sogenannte Horizontalventilatoren einmal untersucht, sagt dir der Begriff
die
irgendwas?
Bloß nach oben hin.
Ja, die jetzt einen Durchmesser haben von 5 bis 8 Metern.
Das sagt man nichts.
Und wenn wir vorher über erhöhte Temperaturen unter Dach gesprochen haben, was wird denn der waagrechte Ventilator, der Horizontalventilator machen?
Er holt
die heißesten Temperaturen und bringt sie direkt über den Tieren dann in den Stall. Massiv negativ, sage ich mal, und von den Kosten horrend gegenüber den normalen Axialventilatoren. Also ich bin immer ein Verfechter von so wenig Technik wie möglich, aber so viel als notwendig. Und da geht es wirklich um ein paar tausend Euro, wie du gerade vorher angesprochen hast, und dann kann ich den massiven Hitzestress von den Tieren innerhalb von wenigen Minuten
nehmen. Also Ventilatoren ist ein Thema. Das nächste Liegebereich? Liegeboxenausführung, Kompoststall, dass wir das Thema auch anreden?
Ja, ist mir wichtig, vom Komfort her, Tierwohl her, natürlich zu bevorzugen. Bitte nicht zu vergessen, dass ein Kompoststall Temperaturen also unter der Liegefläche erzeugt, durch den Prozess der Umsetzung.
Das heißt, da muss ich schon schauen, dass der Rest dann passt.
Also der Rest, wenn da der Rest nicht passt, dann kommt es zu einer massiven Zusatzbelastung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Tiefboxen.
Mhm.
Also Tiefboxen bitte niemals in der Sommersituation erneuern, weil dann startet diesen Umsetzungsprozess, der dann durchaus bis zu 60 Grad an Temperaturen erzeugt. Das ist das Gleiche, wie wenn ich einen Kompost umsetze. Und das führt natürlich an der Unterseite der Tiere im direkten Liegebereich wieder zu einer Zusatzbelastung.
Okay.
Also das gilt es tatsächlich zu vermeiden und zu berücksichtigen.
Wenn du, man könnte jetzt auch Gummimatten auflegen und so im Liegebereich,
ja.
Wie ist das im Zusammenhang mit Hitze und Winterkühle Temperaturen?
Also ist im Winter auf alle Fälle positiv und im Sommer nicht negativ zu betrachten. Okay. Also würde ich auf alle Fälle unterstreichen, überhaupt keine Frage.
Aber eine Tiefbox ist schon nach Möglichkeit anzustreben, oder sagst du das nicht?
Ist vom Komfort her mit Sicherheit die beste Variante für die Tiere, die werden sie auch bevorzugen. Da gibt es ja Untersuchungen dazu. Aber wie gesagt, bitte niemals die Tiefbox erneuern in der Sommersituation.
Okay. Jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen beim Auslaufbereich.
Ja.
Was gibt es dazu bei Neuplanungen zu berücksichtigen aus deiner Sicht? Hitze wieder als Thema?
Ja, die Art und Weise der Bodengestaltung ganz entscheidend.
Okay,
warum? Bitte dringend aufpassen, ja, weil je nach Farbe und farbliche Ausführung der Bodengestaltung es zu entsprechenden Temperaturen kommt,
bei direkter
Sonneneinstrahlung.
Also hell?
Ja, also dunkler Asphalt wird natürlich um etwa 20 Grad heißer sein als ein heller Beton.
Sehr wertvoller Tipp.
Oder Pflasterstein, wie ja immer.
Hat der Stein wieder was gelernt.
Ja, passt ja zum Namen logischerweise. Aber das sind so die Klassiker, die es da zu beachten gibt. Nicht vergessen, auch Beton wird über 50 Grad heiß. Mhm. Haben wir bei uns gemessen draußen beim MZV. Aber wenn es dann in Richtung 70 Grad geht, dann würde kein Mensch mehr ohne Schuhwerk, sage ich mal, sich auf diesen Flächen befinden. Die Kühe haben hier wenig Wahlmöglichkeit und das sollte man als Tierhalter beachten.
Okay, und im Außenbereich Schattenspender natürlich, oder?
Ja, ganz, ganz ideal wäre natürlich irgendein natürlicher Schatten. Den habe ich natürlich bei Neuerrichtungen kaum.
Kaum, ja.
In der Schweiz, glaube ich, aus meiner Sicht natürlicher Schatten sogar vorgeschrieben im Bauverfahren.
Okay, also das heißt, ich muss das mitplanen, wann einmal.
Wird mitgeplant und bereits mit errichtet. Ja, heute ja durchaus für gut, aber ich kann mir natürlich mit einem natürlichen Schatten auch hier abhelfen. Ich kann einen gewissen Teil der Auslauffläche überdachen, mit einem entsprechenden Dachvorsprung, wie auch immer. Man findet teilweise Sonnensegel, die allerdings nach dem ersten Sturm dann in der Regel wieder weg sind. Also ja, da ist man lieber tatsächlich mit der Dachkonstruktion und mit der ausführenden Firma hier entsprechend planen. Und gute Hinweise gibt es auch hier in den ÖKL-Baumerkblättern.
Es ist ja so, dass Mischrationen ein Thema sind. Es geht auch um Futtererwärmung, das bei Hitzetagen natürlich auch ein größeres Risiko ist. Jetzt haben wir beim Futterlager noch zum Schluss. Wie soll das ausschauen und auf was kann ich da achten? Was ist da? Du hast ja sehr viel in dem Bereich auch gemessen.
Ja, auch hier gilt das Gleiche wie für den Tierbereich. Auch hier gilt es, übermäßige Temperaturen zu vermeiden. Ich möchte allerdings vorher noch einen Schritt zurückgehen in den Tierbereich. Das ist die Wasserversorgung.
Ja.
Ich habe im letzten Jahr einige Diplomanten einmal die ganzen Temperaturen messen lassen von unseren Bereichen hier, Stallungen, Weideflächen, mit den Tränken direkt im Auslauf. Da gibt es teilweise ganz massive Unterschiede und auch hier gilt es, die Leitungen so weit wie möglich entweder unter Flur zu montieren und nicht direkt irgendwo im Sonnenlicht und schon
das
gar nicht
Leitungen. Hygienische. Wenn es über 15 Grad hinaufgeht, ist ja dann gleich einmal Veralgung und so weiter
ein Thema. Gell? Das ist die eine Geschichte, aber die Untersuchungen vom Gasteiner Hans mit dem Pansensensor zeigen ganz deutlich, dass eine gute Wasserqualität zu einer massiven Absenkung dann im Pansen direkt wieder führt, wenn die Tiere Wasser aufnehmen. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob das Wasser jetzt um einige Grad wärmer ist oder nicht.
Du meinst Wasser als Kühlungseffekt da sozusagen?
Ja, durchaus. Mhm. Ja. Also Wasseraufnahme, die machen es natürlich sowieso an Hitzetagen ganz vermehrt. Sie nehmen ja eine Riesenmenge an Wasser auf. Aber da ist die Wasserqualität dann ganz entscheidend.
Okay. Ja, und jetzt zum Lager noch vielleicht zum Schluss. Kühl, schattig.
Kühl, schattig, absolut zu bevorzugen. Jede Erwärmung des Futters, sage ich mal, bringt hier nicht nur eine Beeinträchtigung der Futterqualität, der Futtervorlage, sondern ist wieder eine Belastung für die Tiere, weil die Temperatur natürlich, sage ich mal, von den Tieren auch entsprechend wahrgenommen wird in der Futteraufnahme. Kann natürlich auch zu einer reduzierten Futteraufnahme führen und dann zu einer reduzierten Leistung.
Da ist wahrscheinlich auch die Basis schon, und das haben wir im Podcast mit dem Resch Reinhardt besprochen, gute Futterqualität vorher schon zu haben, dass sie nicht hochgeht, dass sie nicht das Kanalerwärmung gibt.
So ist es.
Das sind schon die Punkte, mindestens vielleicht im Sommer sogar zweimal am Tag zu mischen und nicht nur einmal, wenn es sehr heiß ist. Also das sind alles so Themen, genügend Feuchtigkeit in der Ration zu haben.
Ja.
Gut, Edi, welche Was wäre dir besonders wichtig, dass du den Bäuerinnen und Bauern mitgibst, wenn sie neue Stallungen planen, in dem Zusammenhang, als Schluss sozusagen?
Also das Wichtigste wäre mir eine Abstimmung mit den Beratern der Länder, weil wir in sehr, sehr guten Kontakt stehen zur Offizialberatung der Landwirtschaftskammern. Und wenn dann hier, sage ich mal, die wesentlichen Mängel bereits berücksichtigt werden in der Planung und dann in der Ausführung, dann darf man erwarten, dass hier die Tiere entsprechende Leistungen auch bringen und dass dann die Wirtschaftlichkeit eine andere ist als bei jenen Betrieben, die wir dann in der Regel nach einem Anruf des betreuenden Veterinärs besuchen.
Problembetrieb sozusagen. Ja.
Also ganz ehrlich, Andreas, oder eine Frage jetzt an dich, weil wir ja doch im Geflügel-, Schweine- und Rinderbereich solche Betriebe besuchen, die schwere Probleme aufweisen, auf Ersuchen des Veterinärs. Was schätzt du, wie das Verhältnis ist von alten zu neuen Stallungen bei unseren Besuchen?
Also jetzt würde ich sagen, du würdest mir jetzt auf die falsche Fährte locken. Ich würde sagen, die Alten haben mehr Probleme und du sagst mir jetzt das Gegenteil, oder?
Ganz genau.
Okay.
Also wenn die neuen Stallungen im Verhältnis zu den alten Stallungen sich in einem Verhältnis von ungefähr 70 zu 30 befinden, dann sagt das alles aus über das, was momentan da draußen passiert.
Das heißt, wir haben schon auch Firmen, die Empfehlungen oder Stallungen planen, die nicht am Stand der Technik sind, oder?
Leider wird viel verkauft und wenig diskutiert und wenig Meinung eingeholt. Und oft wird der billigste Anbieter hergenommen und der ist aber auf längere Sicht dann der teuerste im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit.
Ja. Gut, Edi, ich danke dir vielmals für das sehr interessante Gespräch. Ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast waren und Sie haben auch gesehen, dass es wichtig ist, sich gut zu informieren vorab, also dass nicht immer der erstbeste Planer der richtige ist. Dass es wichtig ist, Fachwissen zu haben und wir versuchen das Ihnen weiterzugeben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich, wenn Sie im nächsten Podcast bei uns wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
Danke.